herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich wollte eigentlich nur einmal nachfragen, ich kenne den Diskurs um Oscar nicht und fand deine Kritikpunkte, weil ich bin absolut überzeugend. Bei einem Punkt bist du immer ein bisschen zu schnell drüber gegangen, nämlich diese Verpflichtung, frei zu sein. Mhm. Wäre das nicht etwas, was eigentlich der sartreschen Überlegung sehr, sehr nahe kommt? Beziehungsweise, wie würdest du das fassen? Weil das lässt sich ja intellektualistisch nicht mehr einholen. Das wäre der erste Punkt. Und zweitens würde ich dich bitten, diesen Aspekt einer präreflexiven Freiheit noch einmal irgendwie zu präzisieren, weil mein Verständnis, ich weiß nicht, von passiven Synthesis-Leistungen etc., auszugehen, ob man da von einem Freiheitsbegriff sprechen kann, wie du den bei Korsgaard bzw. bei Kant genommen hast, oder ob das nicht etwas anderes ist.
Mhm. Ich komme zuerst zum Punkt 1, also dass wir verpflichtet sind, frei zu sein. Ich glaube, dass genau in diesem Punkt, vor allem in der praktischen Vorstellung, Sartre und Korsgaard sich sehr ähnlich sind von dem, worauf sie hinaus wollen, dass das bei Korsgaard aber nicht so klar ist. Wenn sie meint, dass wir verpflichtet sind, frei zu sein, das sagt sie jetzt so direkt nicht, sie sagt, wir sind verpflichtet zu handeln und wir sind verpflichtet, dass diese Handlungen eben rationale Handlungen sind, dass sie Handlungen als rational definiert, dann meint sie einfach, dass wir nicht die Möglichkeit haben, irgendeine Entscheidung zu fällen, die nicht rational ist, was eine sehr starke Annahme ist, die ich so Sartre in keiner Weise zusprechen würde. Und sie beachtet eben diese ganzen präreflexiven Momente nicht. Und wenn sie das tun würde, wäre ihre Theorie, glaube ich, viel konsistenter und überzeugender. Und es gibt Tendenzen, wo man sieht, dass sie das eigentlich möchte, aber dadurch, dass sie eben Handlungen als rational und definiert und das Bewusstsein, also das Selbstbewusstsein auf reflexives Selbstbewusstsein beschränkt, beziehungsweise das erst in einem späteren Buch ein bisschen genauer ausführt, aber auch noch nicht so, dass sie damit zufrieden wäre, macht sie sich da selbst, glaube ich, große Schwierigkeiten. Aber ich glaube, dass sie von der Tendenz her schon in die Richtung von Sartre gehen würde eigentlich. Aber ich glaube, ihre Theorie kann es einfach nicht so ganz. Und präreflexive Freiheit, ich habe dabei überhaupt nicht an die Synthesis-Leistungen gedacht oder in irgendeiner Weise jetzt darüber speziell nachgedacht. Ich habe eher von einer sehr grundlegenden, also dass die meisten unserer Handlungen mehr oder weniger präreflexive Handlungen sind und dass wir in dem Sinn frei sind, als wir in diesen Handlungen theoretisch die Möglichkeit hätten, jetzt zu sagen, nein, ich fliege nicht nach Bali, ich denke mal kurz darüber nach, also ich entscheide mich nicht sofort. Und es geht eher um die Möglichkeit, ich würde sagen, das ist durchaus eine Form von Freiheit. Und die vielleicht nicht direkt in der Willensfreiheit.
Aber das würdest du präreflexiv beschreiben?
Nicht thematisch reflektiert. Ich glaube, dass es sicher auch noch grundlegendere Formen gibt, aber in dem Zusammenhang habe ich eher nur auf diese, okay. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie zufriedenstellt oder ob du darauf noch dafür einen Tipp hättest oder eine Anmerkung.
Nein, präreflexiv habe ich jetzt einfach nur, also phänomenologisch jetzt in einem stärkeren Sinne verstanden. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Heidegger, das immer schon Verstehende in der Welt sein, etwas als etwas wahrnehmen zu müssen. Also für Heidegger könnte ich mich dem nicht entziehen, oder dass Urinversion mit Retention gekoppelt ist, also reine Passivität, ich kann mich nicht retenieren und so weiter. Also, aber jetzt richtig besser verstanden.
Also ich glaube, dass sie prinzipiell später vielleicht schon mal schauen möchte, dass sie in so weit in diese Richtung komme, aber im Moment bin ich erst auf dieser Ebene. Also die Begründung von den Unteren, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich würde tendenziell so weit gehen wollen, irgendwann einmal.
Sophie? Ja, danke für den Vortrag. Ich habe möglicherweise auch eine Verständnisfrage, weil ich muss auch sagen, ich kenne Korsgaard kaum. Mir liegt es jetzt auch, glaube ich, fern, sie zu verteidigen, wenn ich gar nicht weiß, was sie macht. Aber ich weiß nur, dass sie Kantianerin ist. Und deswegen denke ich mir, oder vielleicht kommt es jetzt eher von Kant her, was mich prinzipiell, also wo mir dann nicht klar war, sozusagen, wo ich jetzt das gesamte Projekt einordnen soll, war, dass doch der Freiheitsbegriff in der kantischen Tradition, sage ich jetzt mal, also einen ganz bestimmten Hintergrund der er ist, weil es eben um Moral geht und also Moralbegründung geht. Und uns da natürlich auch seine Gründe hat, dass man sagt, okay, was soll den Willen bestimmen? Es soll jetzt nicht der Gegenstand des Willens sein, sondern es soll das Prinzip des Willens sein und so weiter. Und so kommt man dann sozusagen darauf, weil das ja bei Kant nicht so rein rational ist, sondern da gibt es ja noch das Gefühl der Achtung und die Faktizität der Vernunft. Aber das weiß ich nicht, möglicherweise lässt dieser Kurs gerade wirklich alles seit real fallen und dann bleibt nur die Reflexivität, also die mögliche Reflektierfähigkeit auf den Handlungen zurück. Nur eben, was ich meine, ist, der Freiheitsbegriff steht da in einem ganz klaren normativen Kontext, Moralbegründungskontext. Jetzt schien mir, dass es dir um den Freiheitsbegriff im Sinne einer Handlungstheorie geht. Und da muss man dann natürlich sagen, ja okay, für das greift der Freiheitsbegriff und auch der Handlungsbegriff zu kurz, weil natürlich kann ich wenn ihr aus dem Komfort, sie sagt, Handlungen sind nur dann Handlungen, wenn sie reflektiert oder rational sind, weil es um Moral geht. Das ist natürlich ein bisschen eine extreme Ansicht, wenn ich sage, alles andere sind bloße Neigungen, also wenn ich nicht nur hypothetische Imperative zulasse sozusagen. Aber mir ist jetzt nicht ganz klar, weil natürlich ist es ein unzureichender Freiheitsbegriff, wenn ich sage, ich will nur beschreiben, phänomenologisch, was heißt sozusagen das Husserlsche, ich kann. Ja? Da habe ich dann, weil wenn es auch da im phänomenologischen Kontext, das hat glaube ich der Matthias angesprochen, wenn es da dann wieder um Moral geht, dann hat man auch plötzlich ein ich kann nicht oder eben ein ich soll oder ich stehe unter dem Anspruch und da redet man dann schon wieder ganz anders von Freiheit. Und das war mir das, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, wie sozusagen sich diese zwei verschiedenen Aspekte des Freiheitsbegriffs von den zwei verschiedenen Fragestellungen her zueinander verhalten.
Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis und das muss ich bestimmt auch in Zukunft klarer herausarbeiten. Korska ist zwar eine sehr bekannte Kantkennerin und ich glaube, sie kennt sich prinzipiell auch.
Das ist mein Fehler, dass ich sie nicht kenne.
Nein, ich glaube, sie kennt sich. Ja, sie kennt sich auch sehr gut aus, aber ich glaube, es schwingt da eine sehr eigene Kant-Interpretation mit rein, die eben auch nicht mit Kant wirklich so in allen Punkten übereinstimmt, eben vor allem was diese Unterscheidung zwischen Wille und Willkür betrifft. Darauf zielt, glaube ich, auch die Würth-Kritik letzten Endes ab. Und dass sie diese Entscheidung eben nicht trifft und dadurch auf dieser rationalen Ebene bleibt. Und es gibt zwar Tendenzen, in denen sie jetzt zum Beispiel auch Neigungen mit reinbringen möchte, aber letzten Endes schafft sie es dann nicht, dass sie das selbst wieder als etwas, das über diesen Neigungen schwebt, vorstellt. Und da bin ich mir selbst nicht sicher, ob sie meint, es ist nur unbestimmt von den Neigungen oder auch wirklich unbeeinflusst. Und dass die starke These wäre absolut unhaltbar, finde ich persönlich. Und bei der Schwachen müsste ich mir noch genau überlegen, ob das dann okay ginge oder okay wäre. Was den zweiten Aspekt mit den beiden Ebenen, mit der Moral betrifft, Korska geht zwar von einer moralphilosophischen Fragestellung aus, versucht aber ihre Antwort oder ihre Frage dadurch zu beantworten, dass sie es aufs ganze Menschsein rückbezieht. Und dadurch geht sie davon aus, oder sie versucht zu begründen, dass der Mensch genuin moralisch ist, wenn man das so sagen kann, und entwirft eine Handlungstheorie, die letzten Endes darauf hinauslaufen soll, dass ihre Moralphilosophie unterstützt wird dadurch, wenn man das so sagen kann. Und deswegen trennt sie, finde ich, diese beiden Ebenen nicht oder vielleicht auch nicht klar genug. Und vielleicht sollte ich das in meinen Ausführungen besser trennen, damit das irgendwie klarer rauskommt. Aber sie macht eben diese Trennung nicht. Hat es der Frage beantwortet? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt.
Ich glaube nur, weil sobald Sartre ja dann unter der Frage steht, und wie halten Sie es mit der Moral, Herr Sartre, oder mit der Ethik, kommt ja dann auch plötzlich so ein kategorischer Imperativ irgendwo daher und dann muss ich halt sozusagen mit Engagement authentisch sozusagen das mich für das entscheiden, was ich für allgemeingültig sinnvoll halte. Sagen wir so. Und da kommt ja dann auch wieder eine Deliberation von weg rein. Und da redet man dann von was, also, und wenn man jetzt sagen würde, naja, vielleicht ist ja nur ein Streit von Worten, vielleicht ist das genau das, was die Korsgaard Freiheit nennt, dann, oder dass sozusagen dieses zur Freiheit verpflichtet sein, heißt schon unter dem Anspruch zu stehen, auch immer mich sozusagen verhalten, mich dazu verhalten zu müssen und so weiter. Und vielleicht, aber dann ist es die Frage, was du, glaube ich, willst, ob du es angehen willst über eben die Moralfrage oder ob du einfach bei der Handlungstheorie-Ebene bleibst und sagst, dann reicht es nicht aus. Ich kann mir nur vorstellen, dass dir dann jemand drauf sagen könnte, ja, aber darum geht es vielleicht gar nicht.
Ja.
Also ist nur eine Vermutung, weil eben, ja.
Okay, das ist ein super Hinweis. Ich persönlich wollte eigentlich nicht auf die Moralphilosophie-Ebene rüberwechseln. Das musste ich mir genauer anschauen, aber ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass es bei Korsgaard auch geht, wenn ich auf dieser Ebene bleibe. Aber das müsste ich mir genauer anschauen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr berechtigter Einwand. Dankeschön.
9 Minuten noch, 3 Fragen.
Ja, das ist erstmal ein Das erste ist, wenn sie sagt, dass man von einem Überprüfen einer Hand, also nicht nur von einer freien Hand, sondern Überprüfen einer Hand sprechen kann, wenn sie reflexiv ist, wobei, ich würde eher sagen, also deliberativ besser. Meint sie jetzt da, dass es da nur um die, also meint sie, dass es um die Deliberationsfähigkeit geht? Oder meint sie wirklich eine Deliberation durchführen muss? Die erste Verständnisfrage. Die zweite war, dass dazwischen irgendwann gesagt in der Vorstellung von Korsgaards Freiheitsbegriff, dass wir uns die Werte selbst setzen, beziehungsweise diese aus unseren praktischen Identitäten beziehen, oder irgendwie so, das werden unsere gesellschaftlichen Rollen. Und damit würde mich interessieren, also wie das da überhaupt hineinpasst.
Okay, zur ersten Frage, ob diese Handlungen, die sie eben als rational bzw. reflexiv, ich stimme da auch früher dazu, dass deliberierend vielleicht der passendere Ausdruck wäre. Sie verwendet zwar reflexiv, aber es würde vielleicht eher dem nahe kommen, was sie eigentlich meint. Es geht dabei, glaube ich, nicht nur um eine Deliberationsfähigkeit, weil die würde sie dem Menschen als Mensch sowieso grundlegend zugestehen, sondern Handlungen sind wirklich nur dann Handlungen, wenn wir deliberieren. Aber das Einzige, was ich ihr vielleicht, also was ich da verschwiegen habe, was man aber noch erwähnen muss, dass sie sagt, dass es nicht unmittelbar, also aktual reflektiert sein muss, um als Handlung zu zählen, sondern wenn ich früher einmal etwas durchdacht habe, dann kann ich die Prinzipien anwenden. Also dann muss ich das nicht in jedem Fall wieder, wenn es ein ähnlicher Fall ist, machen, sondern kann das überspringen, diese einzelnen Deliberationspunkte. Und der zweite Punkt, sie sagt, dass wir uns Werte selbst setzen, und zwar eben auch rein rational, also wirklich im Deliberieren uns die Werte selbst setzen. Und sie führt aber auch diese Idee von den praktischen Identitäten ein. Und ich selbst habe noch Probleme zu sehen, wie das mit ihrem Freiheitsbegriff wirklich zusammengeht. Also mir kommt es vor, als würde es dann einigen Stellen zu Reibungen kommen. Vor allem, weil dann auch wieder die moralische Ebene reinspielt und sie meint, dass die Menschlichkeit und die Form von praktischer Identität ist, die letzten Endes über alle anderen siegt oder siegen sollte. Aber im Prinzip wäre es so, dass sich auch unsere Wünsche und Impulse letzten Endes, also dass die aus unseren praktischen Identitäten ja auch mit entspringen und dadurch, also okay, wir haben einen Wunsch oder einen Impuls, der aus einer praktischen Identität hervorgeht und der gleichzeitig aber auch wieder die Gründe rechtfertigen soll, was irgendwie meines Erachtens problematisch ist, aber wie sie das selbst aufklärt, weiß ich nicht, eben vielleicht durch das Rationalitätsmoment oder dadurch, dass sich dann unterschiedliche Identitätsformen widersprechen und du musst dich dann entscheiden, welcher du den Vorzug gibst. Beantwortet das deine Frage? oder eher schwer, es tut mir leid. Da, mit der Stelle habe ich selbst Probleme. Das kann ich leider im Moment nicht besser beantworten.
Danke. Ja, danke für den Vortrag. Ich habe eigentlich ein Verständnis gehabt, wie sich aus dem, dass du so viel und zwar, ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, dass die Tragweite, die Ebene unterscheidet zwischen Handlungstheorie und Moralphilosophie. Wenn ich das richtig verstanden habe, was du uns gesagt hast, und wenn deine Kritik oder wenn Judiths Kritik an Forsgaard hält und ihr Freiheitsbegriff intellektualistisch ist, dann heißt das, dass unsere Handlungen nur dann frei sind, wenn sie wirklich rational geliefert wird. Dann gilt aber in einer Moralphilosophie, dass wir nur für Handlungen verantwortlich gemacht werden, die frei sind. Dann kriege ich ein Problem, weil ich dann, schaut es aus, nicht verantwortlich gemacht werden kann für habituelle Handlungen, für Handlungen, die nicht alle. Sachen, die, wo ich zwar juristisch nicht sagen würde, jetzt vorübergehend unzurechnungsfähig oder was auch immer, aber für, also so habe ich das in der Moral. Dann kriege ich doch ein ganz krasses moralphilosophisches Problem, das eben durch die komische Handlungstheorie geht. Ich glaube, dass die Ebenen da eben nicht auseinandergehalten werden. Weil der Flaw auf der einen den Flaw auf der anderen bedient. Aber ist mehr als, weiß ich nicht, oder?
Ich glaube, du hast besser gesagt, was ich auch sagen würde, als ich es sagen könnte. Danke. Nein, ich glaube, das ist eindeutiger Problem und hätte ich auch so gesehen.
Und sie sagt aber wirklich, es gibt nur eine Form von Handlung und diese rationalen, alles andere ist falsch.
Ja, sie, also entweder werden es eben, naja, Menschen müssen.
Ich habe noch eine Wortmeldung von Peter.
Ich habe mich so angesprochen.
Ja, ich weiß nicht, aber das ist die Nachteil.
Ich kann euch da anschließen, also quasi als Gegeneinwand. Wie funktioniert das dann mit dem sartreschen Freiheitsbegriff? Also ich habe aufgehört bei der Interpretation, Freiheit des Strukturmoment Menschenlehre bekannt. Lässt sich damit freies Handeln oder die Frage Freiheit, Unfreiheit des Handlungsverhaltens irgendwie auflösen? Also was, bei Kostas sehe ich eine ganz klare Problemstellung. Das Freiheit der Freiheitsproblematik. Wir fühlen uns von gewissen Neigungen determiniert, das ist ein Problem der Unfreiheit. Wie geht man jetzt von Sartre, der diesem Phänomen des sich unfrei fühlens durch Neigungen motiviert sein oder determiniert sein sogar? Und da umgehen damit.
Okay, das ist eine gute Frage. Ich muss mich, glaube ich, insgesamt in nächster Zeit noch intensiver damit beschäftigen, ob Sartre und Korsgaard jetzt wirklich vergleichbar sind und ob eine externe Kritik hinhaut. Aber ich hoffe, dass das dadurch geht, dass Sartre nicht nur den ontologischen Freiheitsbegriff hat, sondern auch einen praktischen Freiheitsbegriff. Und inwiefern er da auf rationalen Handlungen zum Beispiel gerecht werden kann oder auch dem Gefühl, dass man sich von seinen Neigungen übermannt fühlt oder ähnliches, ich hoffe, dass er es kann. Ich habe im Moment noch keine Antwort, die ich dir leider bieten kann. Aber ich hoffe, es wird gehen, aber leider weiß ich das nicht.
Wir sind genau am Punkt, sozusagen. Und ich bedanke mich nochmal.
Danke.